Unser lieber Vater im Himmel, im Namen deines lieben Sohnes kommen wir zu dir und ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Geist mitten unter uns bist. Bitte fülle uns damit und mach unsere Herzen weit und salbe du die Lippen deines Dieners. Gib du ihm die Worte, die für uns Leben sein sollen. Hilf uns, sie in unsere Herzen aufzunehmen und sie zu leben. So danke ich dir dafür, dass du jetzt bei uns bist, dass du uns führst und leitest in alle deine Wahrheit, die du verheißen und versprochen hast. Danke dafür. Amen.
Amen. So, noch kurz zur Information. Der Erwin wird sich kurz fassen jetzt und wir haben dann noch Zeit, Fragen zu stellen. Also es hat vieles, vielleicht manches noch vieles unklar geblieben oder es ist missverständlich, dass man solche Sachen vielleicht aus dem Weg räumen kann.
Ich möchte euch begrüßen, Geschwister. Diesmal habe ich mich entschieden zu sitzen, um mit euch eine Runde zu bilden, damit ihr nicht immer nach oben schauen sollt. Ich hatte mich nur hingestellt, damit ihr nicht alle so den Hals recken müsst, damit ihr mich alle sehen könnt. Aber ich finde, so hört ihr mich auch ganz gut. Ja, wie Kai sagte, ich werde mich jetzt nur kurz fassen, möchte aber einige wichtige Dinge noch erwähnen, die auf dem Weg zur Bekehrung, wenn wir auch missionieren und dieses Evangelium weitergeben möchten, wenn wir bekehrt sind, auch anderen Menschen helfen können, indem sie das verstehen, welche Schritte sie unternehmen sollen, um zu Gott zu gelangen. Und so werde ich mich kurz fassen und die restliche Zeit werden wir benutzen, einfach um Fragen zu beantworten, alles, was euch auf dem Herzen liegt, wenn es bezüglich der letzten Predigten etwas gibt, was ihr mir gerne sagen wollt. Deswegen benutzen wir diese Zeit, damit wir diese Dinge klären können und gemeinsam den Herrn loben können. Denn es nützt nichts, wenn wir einfach nur denken, wir wären hier auf einem Seminar und ich bin der Prediger. Das war absolut nicht meine Absicht, dass ich von oben herab irgendwas euch predige. Ich wollte euch nur eine frohe Botschaft bringen und ich hoffe, das ist bei den meisten auch rübergekommen. Eine wichtige Sache ist für viele gewesen in persönlichen Gesprächen, soweit es mir möglich war, habe ich mit Geschwistern gesprochen und meine ganze Freizeit eigentlich darauf verwendet, auch gestern mit den Geschwistern, die hier waren. Und wo ich konnte, da habe ich mit Gottes Hilfe Antwort gegeben und ich habe gemerkt, dass es vielen eine große Hilfe war. Und dafür möchte ich den Herrn loben, denn sein ist, ihm gebührt Dank dafür, dass er uns schwache Gefäße benutzt, um Menschen zu helfen. Und für viele ist die Frage gewesen, wie bekomme ich dieses Leben? Ich habe mich mit Geschwistern unterhalten, sie haben gesagt, ich sehe das, ich bin kurz davor, ich sehe, das ist Wahrheit. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich frei bin von Sünde. Von jeglicher mir bekannten Sünde. Und so, aber ich stehe kurz davor und sie waren richtig voller Funkeln in den Augen und das hat mich sehr, sehr gefreut. Denn der Herr zieht einen jeden, bis er dort angelangt ist, wo er uns erfüllt und wo nichts anderes mehr in uns ist als der Herr allein. Also für manche war die Frage, wie erreiche ich dieses Leben? Und diese Frage möchten wir jetzt klären. Dazu möchte ich ein Vers, das ihr mit mir aufschlagt, ich möchte einen Vers lesen, der uns als Grundlage dienen soll dafür. Und das lesen wir in Hebräer 6, soll uns für unser weiteres Studium eine Grundlage bilden. Hebräer 6 und die ersten zwei Verse. Da heißt es, darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist. Nun, was am Anfang über Christus zu lehren ist, das ist immer das Fundament, nicht wahr? Es ist immer die Grundlage, es sind die Grundpfeiler. Und die Dinge kommen, sagt Paulus, immer zuerst, oder der Schreiber des Hebräerbriefs, immer zuerst, als allererstes. Das ist die Grundlage. Und er sagt, wir wollen jetzt nicht über den Anfang sprechen, das, was am Anfang über Christus zu lehren ist. Und uns zum Vollkommenen wenden. Jetzt achtet. Wir wollen nicht abermals den Grund legen. Er sagt, wir wollen nicht abermals den Grund legen. Und er sagt auch, was dieser Grund ist. Er sagt, den Grund legen mit der Umkehr von den Toten Werken. Das ist das allererste, was Paulus gepredigt hat. Und was die ganzen Apostel gepredigt haben. Die Umkehr von toten Werken. Das ist die Grundlage. Das kommt immer zuerst. Das ist immer das Erste, was über Christus zu sagen ist. Dass unsere Werke in sich selbst tot sind. Und er sagt, das ist das allererste. Die Umkehr von toten Werken mit dem Glauben an Gott. Also zwei Punkte nennt er hier. Die Umkehr von den toten Werken und Glauben haben an Gott. Und das, sagt er, ist die Grundlage. Das kommt immer zuerst. Und dann spricht er von der Lehre vom Taufen, vom Händeauferlegen, von der Auferstehung. Diese Dinge kommen danach. Aber zuerst, sagt er, kommt immer, und so haben die Apostel immer gepredigt, Umkehr von toten Werken und den Glauben an Gott. Das haben sie gepredigt. Und wenn wir das betrachten, in einem anderen Vers in Apostelgeschichte, Kapitel 20, Apostelgeschichte Kapitel 20 und dort ab Vers 20 spricht der Apostel Paulus hier. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Das bedeutet, das erste war, was er verkündigte. Die Umkehr, Buße, die Buße, ohne die niemand, und ich möchte euch das jetzt hier sagen, niemand kann das eine ohne das andere haben. Das bedeutet, diese zwei Dinge kommen immer sequenziell, sie kommen immer nacheinander. Selbst in der Geschichte der Erlösung kamen diese zwei Dinge nacheinander. Zuerst kam Johannes der Täufer und predigte die Buße. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann kam Christus und predigte den Glauben an Gott. Und so, nicht nur in der Geschichte der Erlösung sehen wir, dass das eine Reihenfolge hat, dass das eine ohne das andere nicht geben kann und die Buße oder die Umkehr von den toten Werken immer zuerst kommen muss, bevor der Glaube an Gott überhaupt in uns keimen kann. Und wenn viele haben zu mir gesagt, ich habe aber keinen Glauben, ich habe keinen Glauben. Die Antwort darauf ist, gemäß diesen Versen, dass man sein eigenes Leben untersuchen muss, wenn man keinen Glauben hat, und zurückblicken muss, um zu schauen, ob man wirklich im Leben eine echte Buße und eine echte Umkehr erfahren hat. Denn das eine ohne das andere kann es nicht geben. Das bezeugt uns das Evangelium. Zuerst muss also Buße kommen, dann kommt der Glaube. Und wenn kein Glaube ist, müssen wir Buße tun oder untersuchen unser Leben, wo wir noch nicht Buße getan haben. Und was ist eigentlich Reue? Was ist Buße? Buße ist, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt schon mal, Buße ist ein göttliches Leidtun für die vergangenen Sünden und eine Abkehr und eine Abkehr von ihnen. Also ein göttliches Leidtun für die Sünden, die man zuvor begangen hat und eine Abkehr von ihnen. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr, sehr wichtig ist. Im Griechischen wird dieses Wort Metanoio benutzt für Buße. Und im Lexikon wird es beschrieben als die Meinung zu ändern zum Guten. Das bedeutet dieses Wort Metanoio. Die Meinung zu ändern zum Guten, eine gänzliche Umkehr von den vergangenen Sünden und ein Hass gegen sie. Das bedeutet also dieses Wort. Eine vollkommene Umkehr von den Werken, ein sich abwenden und der Beginn, sie zu hassen, diese Sünden, die man früher getan hat. Das Leben, das man früher geführt hat, könnten wir sagen. Das bedeutet also dieses Wort. Wie wir gestern versucht haben zu klären, was Sünde ist, haben wir gesehen, zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 4, dort heißt es, Sünde ist die Ungerechtigkeit. Oder die Sünde ist das Unrecht. Es gibt eine andere Stelle, die noch Sünde beschreibt, und das ist 1. Johannes 5, Vers 17. Schlag mit mir 1. Johannes 5, Vers 17 auf. Vers 17, der erste Teil ist wichtig für uns. Dort heißt es, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und basierend auf diesen zwei Versen, der erste Vers, den wir genannt haben, dass wer Unrecht tut, der tut auch Sünde, heißt es in 1. Johannes 3, Vers 4. Hier heißt es, alle Ungerechtigkeit oder jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Also basierend auf diesen zwei Texten macht es den Anschein, als ob Sünde eine Tat wäre. Etwas, was wir tun. Und wenn wir diese falschen oder schlechten Taten nicht mehr tun in unserem Leben, in dem Moment sind wir frei von Sünde. Und das ist die populäre Vorstellung der Christenheit. Aber ich möchte euch noch eine Stufe weiter mitnehmen. Schlagt mit mir einmal Römer 14 auf. Römer 14, Vers 23. Hier ist eine Definition, die meisten allzu oft vernachlässigen. Römer 14, Vers 23. Hier sagt Paulus, wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Und jetzt kommt der berühmte Vers, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Und wir haben gesagt, wie ein Mensch sogar gute Taten, inmitten von guten Taten, ein sündiges Herz haben kann, ein vollkommen verdorbenes Herz haben kann. Seine Motive können vollkommen verdorben sein, obwohl die Tat in sich eine gute Tat ist. Zum Beispiel, wir haben sehr oft gehört, dass Menschen, die viel Geld haben, die spenden dann für diese Krebsforschung und so weiter und die spenden dafür und für Waisenhäuser und so weiter. Aber wir wissen, dass sie keine Christen sind. Und sie tun das, um natürlich wegen der Publicity, damit sie, ich möchte nicht auf alle das beziehen, auf keinen Fall, versteht mich nicht falsch. Aber viele Menschen tun das deswegen. Und auch die Pharisäer damals, die waren sehr bedacht darauf, dass sie immer gesehen wurden. Also zum Beispiel, als sie gebetet haben, haben sie sich immer aufrecht hingestellt und die Arme in die Luft gehoben und erhoben und so weiter, damit sie ja alle sehen. Und dann haben sie laut, laut gebetet. Aber Gott sagt, nein, geh in dein stilles Kämmerlein und dort bete für dich zu deinem Vater. Und so sehen wir, dass inmitten von guten Taten wir dennoch unser Zustand, wenn wir nicht von neuem geboren sind, vollkommen verdorben sein kann. Und so lernen wir, dass nicht unsere Taten das Problem ist, sondern das Problem ist das, was wir sind. Und wir haben das die vergangenen Tage, aber dass ich euch immer das Gleiche sage, wie Paulus sagt, dass ich euch immer das Gleiche schreibe, das betrübt mich nicht. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Erlösung, sagt er. Und das ist das Evangelium, das wir hier hören und das, was wir behandeln. Und es ist ein wundervolles Evangelium, wenn wir uns dem öffnen. Wenn wir das anders sagen wollen, diesen Vers hier, wo es heißt, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde, können wir es umdrehen und sagen, alles ist Sünde. Man kann nicht aufhören zu sündigen, es sei denn, man hat Glauben, man findet den Glauben. Man könnte das so umkehren. Bevor du keinen Glauben hast, bist du in deiner Sünde, weil du hast deinen sündigen Zustand immer noch. Und der Glaube äußert sich in Werken, das haben wir gehört. Der Glaube äußert sich in guten Werken und äußert sich auch im Halten der 10 Gebote. Wir sind dann dem nachgegangen und haben gesehen, wir können die 10 Gebote auf keinen Fall halten. Das bestätigt der Geist der Weissagung, die Schrift sagt es deutlich. Also muss es Christus in uns halten. Christus kommt in unser Leben wie? Durch den Glauben. Durch den Glauben, deswegen heißt es dann auch, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Durch den Glauben ergreifen wir die Werke Gottes, die er vorbereitet hat, vor Anbeginn der Welt schon, in Christus. Und durch den Glauben empfangen wir diese Werke und sie werden wirksam in unserem Leben. Sie gehören nicht uns, Gott hat sie uns vorbereitet, aber es sind Werke da, Gottes Werke selbst. Und das ist die frohe Botschaft bei dem Ganzen, dass wir nicht uns bemühen müssen, etwas Gutes aus etwas Schlechtem hervorzubringen, weil das funktioniert nicht. Sondern Christus gibt uns das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wir haben auch gelesen in Römer 7, dass Paulus einen Zustand vor der Bekehrung eines Menschen davon spricht. Und er sagt, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und wir haben gesagt, das ist ein Gesetz. Es ist ein Gesetz, ich versuche das zusammenzufassen, was wir die vergangenen Tage gesagt haben. Er sagt, es ist ein Gesetz, es ist so wie ein Naturgesetz, wie zum Beispiel die Schwerkraft. Und dadurch, das Ergebnis einer Sache, wenn das Ergebnis immer dasselbe ist von einer Tat oder von einer Situation, dann bezeichnen wir es als ein Gesetz. Und so sagt er, egal was ich versuche das Gute zu tun, aber alles was ich nur tun kann, ist Sünde. Deswegen nennt er es ein Gesetz, weil egal was er versucht, Alles, was aus ihm rauskommt, ist Sünde. Wer das nicht erkannt hat in seinem Leben, der muss das noch erkennen. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass wir das lange genug behandelt haben, sodass wir alle klar das erkennen können. Und wir haben alle gesagt, wir stimmen dem zu. Es ist so, aus uns kommt nichts Gutes. Und das ist das Herrliche dabei. Ich möchte euch etwas vorlesen von Ellen White. Und sie beschreibt das hier eindringlich, dass Sünde nicht eine Tat ist, sondern Sünde wir, unser Zustand ist. Ich lese aus Gedanken vom Berg der Seligpreisung. Und sie schreibt darin, ich habe die Quelle nicht angegeben, die Seitenzahl, aber ich kann sie euch nachreichen. Hier schreibt sie, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Sie zitiert also diesen Vers in Johannes 6. Jesus antwortete, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jetzt schreibt sie, Buße ist die Abkehr vom eigenen Ich zu Christus. Ist also nicht eine Abkehr von unseren toten Werken. Nein, ist eine Abkehr von unserem eigenen Ich, sagt Schwester Weid, hin zu Christus. Buße, davon, wovon wir jetzt sprechen, die Buße, echte Buße, ist die Abkehr vom eigenen Ich und eine Hinkehr zu Christus. Dann schreibt sie weiter, wenn wir Christus annehmen, so dass er durch den Glauben sein Leben in uns leben kann, werden gute Werke sichtbar. Und so müssen alle Zitate auch von Schwester White verstanden werden, wenn sie sagt, wirket darum, selbstverständlich wirket darum, dass ihr den Geist Gottes bekommt, durch den Glauben. Na, es ist interessant, als Christus von dem Berg der Verklärung kam und seine Jünger waren gerade dabei, einen Dämon auszutreiben und sie haben es nicht geschafft, einen bösen Geist wollten sie austreiben. Und sie haben es einfach nicht geschafft. Sie haben alles gesagt, fahr aus im Namen Jesu, fahr aus und so weiter. Und der Geist hat mit ihnen gespottet. Er hat gesagt, was versucht ihr? Versucht es weiter, komm, macht mal. Und sie rennen zu Christus und fragen, Meister, was ist passiert? Wir können den Geist nicht austreiben. Und dann sagt er, oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Und dann geht er hin und bedroht den Dämonen. Der Dämon flieht sofort. Und dann kommen die Jünger zu ihm und erstaunt fragen sie ihn, was ist geschehen? Warum konnten wir nicht austreiben? Und du? Was hat uns gefehlt? Und er sagt dann zu ihnen etwas Interessantes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Art kann nicht ausgetrieben werden, es sei denn durch Fasten und Beten. Und es sieht so aus, als könnte man was dafür tun, dass der Dämon verschwindet. Wir dachten, durch den Glauben werden wir gerettet. Aber genau das hat Christus gemeint, denn wenn wir es ein bisschen betrachten, Jesus wollte zu ihnen sagen, wenn ihr fastet und betet, was geschieht in dem Moment? Was geschieht dann, wenn wir fasten und beten, wenn wir Zeit verbringen mit Gott, wenn wir fasten, so dass wir sogar das Essen weglassen, sogar Trinken weglassen und nur noch Gott in unseren Augen ist durch Christus. Wenn wir uns auf Christus konzentrieren, was geschieht dann? Wir bekommen Glauben. Er schenkt uns Glauben, ohne die kein Mensch Gott gefallen kann. Ohne den kein Mensch Gott gefallen kann. Also nur durch den Glauben kann man Gott gefallen. Wenn man also Werke tut, ist man dadurch nicht gerecht. Also was hat Christus gemeint? Christus hat gemeint, fastet und betet, damit ihr Glauben habt. Deswegen hat er zuvor gesagt, er hat zu ihnen gesagt, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Der Glaube hat ihnen gefehlt und deswegen konnten sie diesen Dämon nicht austreiben. Sie haben zwar zu dem Dämon gesprochen, sie haben ihn ermahnt und sowas, aber der Dämon ist nicht ausgefahren, natürlich nicht, denn sie hatten keinen Glauben. Sie haben nicht geglaubt, dass das geschieht. Sie haben nur die trockenen Worte gebraucht. Und wir müssen ebenso Acht geben, dass wir nicht nur die trockenen Worte sagen und ein Lippenbekenntnis ablegen, sondern dass diese Kraft in uns wirksam ist und dass wir mit Gott Zeit verbringen, dass die Welt sieht, dass wir bei Christus waren. Und dann haben wir Glauben. Wir haben gestern auch gelesen, dass fortan kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Und wir haben gesagt, fortan lebt keiner mehr von euch, denn wir sind der Sünde gestorben. Und das, was wir leben, das leben wir dem Sohn Gottes. Und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt gewesen. Ich möchte euch ein Beispiel jetzt sagen. Und wir kommen dann auch schnell zu Ende. Ein Beispiel von einer Frau, die zu einem Prediger kam. Und diese Frau sagte zum Prediger, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Lust. Keine Lust, die Bibel zu lesen, keine Lust zu beten. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur in so einem lauwarmen Zustand. Und ich gehe weder links noch rechts. Und ich habe keine Lust, irgendetwas Geistliches zu unternehmen, Geistliches zu tun. Und was stimmt mit mir nicht? Ich habe verstanden, dass ich gerettet werden muss und dass mein Herz sich ändern muss. Aber was stimmt mit mir nicht? Und der Prediger sagte zu ihr, ich möchte, dass du nach Hause gehst und betest, Herr, zeige mir mein Ich. Und die Frau ist nach Hause gegangen und hat das getan. Und sie hat gebetet, Herr, zeige mir mein Ich. Nach einer Woche kommt sie rein, mit Tränen in den Augen, mit roten Augen, angeschwollenen Augen. Und am Ende ihrer Kräfte und schreit den Prediger an, was hast du mit mir getan? Was hast du mit mir getan? Und der Prediger sagt, was ist geschehen? Und sie sagt, ich kann mich nicht ausstehen, ich habe mich erkannt, ich kann mich nicht mehr ausstehen, ich will mich nicht mehr, ich will sterben, ich will weg aus dieser Welt. Ich will Selbstmord machen, ich kann mich nicht ausstehen. Und der Prediger sagt, sehr gut, sehr gut. Dann möchte ich jetzt, dass du nach Hause gehst und betest, Herr, zeige mir dein Ich. Und dann ist sie nach Hause gegangen und hat gebetet, Herr, zeige mir dein Ich. Und das Ende kennt ihr alle. Sie hat den Heiland gefunden und sie hat mit ihm gelebt. Und endlich fand sie den Glauben, nachdem sie so suchte. Das bedeutet, ohne eine Erkenntnis unseres eigenen Ichs, dass wir nichts wert sind und nichts anderes vorbringen können als Sünde, wenn wir das nicht erkannt haben, können wir nicht dorthin gelangen, dass wir Glauben haben. Das bedeutet, Stolz, Selbstsucht, sagt Chester White, müssen aus dem Herzen verbannt werden. Stolz, die Wahrheit zu besitzen, sagt sie. Ich habe sehr oft gehört während den Predigten, ich kenne das. Ich kenne das bereits. Ich habe das schon gehört. Ich kenne das. Ich studiere das seit Jahren. Meine Frage war, oh, wundervoll, dann hast du sicherlich alle Sünden, alle die bekannten Sünden im Leben überwunden durch Christus. Oh, dann ändert sich der Gesichtsausdruck sofort. Ist noch nicht geschehen. Dann muss ich nochmal bitten, dann hör bitte zu. Vielleicht hast du einen Punkt verpasst. Hört euch das bis zum Schluss an. Und dann werdet ihr erkennen, dass uns dennoch was fehlt. Denn wenn uns diese Wahrheit nicht von unseren Sünden frei macht, wozu dann? Dann können wir noch so ein Lippenbekenntnis ablegen. Dann ist das Wort von Jakobus wahr, wo er sagt, zeig mir deinen Glauben und ich zeig dir meine Werke. Mit anderen Worten, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeig dir meinen Glauben mit Werken, dass Christus in mir die Werke vollbringt. Und ich zeig dir dadurch, dass mein Glaube echt ist. Und wenn es bei dir noch nicht funktioniert, Geschwister, wir dürfen in Christus wachsen. Fühlt euch nicht bedrängt von mir. Wir dürfen in Christus wachsen. Er hat mit jedem Einzelnen Geduld. Und er läuft jedem Einzelnen nach, wie ich am anderen Tag sagte. Und immer wieder geht er nach und streckt die Hand aus und sagt, nimm, nimm. Und deswegen fühlt euch nicht bedrängt hier, sondern jeder hat das Recht, so viel Zeit mit dem Herrn sich zu nehmen, wie der Herr braucht, um ihn zu erlösen. Nicht wie der Mensch braucht, wie der Herr braucht, um ihn zu erlösen. Lesen wir Römer 9. Hier lesen wir auch ein sehr starkes Prinzip, das wir beachten sollten. Römer 9, Abvers 30. Dort lesen wir, was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen, die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Und wenn man das oberflächlich liest, kommt einem das sehr, sehr unfair vor. Was bedeutet das? Hier haben wir eine Gruppe, die versucht, Gerechtigkeit zu erlangen und tut alles dafür, um Gerechtigkeit zu erlangen und bekommt diese Gerechtigkeit nicht. Und da ist eine andere Gruppe, die versucht, überhaupt nicht die Gerechtigkeit zu erlangen und denen wird Gerechtigkeit gegeben. Warum ist das so? Aber wir merken es in den Worten von Paulus, wie er dann weiter sagt in Vers 32, warum das? Er begründet das, weil es Israel die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Und das ist ein wundervolles Prinzip, wenn wir uns das behalten. Und dann, wenn wir etwas weiter runtergehen in dem Vers, da heißt es dann, der letzte Satz, sie haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes. Das bedeutet, die Israeliten wollten ihre eigene Ehre aufrichten. Sie wollten sich selbst Ehre machen, indem sie und gewollt, dass die Leute sie ehren, dass die Menschen sie ehren. Wie oft hat Jesus sie zurechtgewiesen und hat gesagt, ihr Heuchler, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, wie ihr stolz dasteht vor den Menschen und so weiter. Außen seid ihr anzusehen, wie übertünchte Gräber, von außen schön anzusehen, aber innen seid ihr voller Totengebeine und so weiter. Wer das nicht erkannt hat und wirklich vor dem Herrn zusammenfällt und sagt, ich sehe, dass ich nichts kann. Denn ein Lippenbekenntnis reicht uns nicht, Geschwister. Buße bedeutet eine vollkommene Abkehr vom eigenen Ich und eine Hinkehr zu Christus. Gerechtigkeit durch den Glauben ist, wenn Gott die Ehre des Menschen in den Staub legt und für den Menschen das tut, was er aus eigener Kraft nicht kann. Deswegen nützt es nichts, Geschwister, wenn wir zwar sagen untereinander, ich bin gut und uns selbst anlügen, sondern ich musste mich selbst, ich habe mir immer selbst versucht einzureden, aber schau mal, du tust dies, du tust Missionswerk, du tust das, du druckst diese Schriften, du gehst umher, predigst dies und das und du bist doch anders als andere. In meinem Herzen war ich überhaupt nicht anders. Ich war immer noch der alte Mensch. Nur mit den Lippen habe ich Gott geehrt. Aber mein Tun, mein Herz war vollkommen verdorben. Und so saß ich immer zu Hause und war in meinen Sünden. Und habe geweint vor Gott und habe gesagt, wie lange soll das noch gehen? Ich gehe raus und bin ein Heuchler vor den Menschen. Ich war ein Heuchler, Geschwister. Und ich habe kein Problem damit, das zuzugeben. Ich war ein riesengroßer Heuchler. Ich habe gepredigt, es ist möglich, Sünde zu überwinden und habe es selbst nicht gekannt in meinem Leben. Aber dann habe ich gesehen, es hilft mir nichts, wenn ich mich selbst anlüge. Ich muss zu Christus gehen und das glauben, was er sagt. Und dann, als die Nachricht kam, du bist schon erlöst, und ich das gelesen habe im Evangelium, war ich innerhalb einer halben Stunde befreit. Und das kann jeder Einzelne von uns werden. Es ist herrlich, denn Gott hat Kraft. Er braucht nicht einmal eine halbe Stunde. Aber so wie unser Bruder Klein sagte, man muss den Menschen die Chance geben, dass er die Verse erstmal liest. Und dass die auf ihn wirken, das Wort Gottes, damit er sich bekehrt. Denn die Bekehrung ist ja nicht einmal eine Sekunde, ist ja überhaupt keine Zeit. Denn in dem Moment, wo man die Verse gelesen hat, und das ist diese halbe Stunde, dann bekommt die Bekehrung und findet innerhalb von keiner Zeit statt. Das bedeutet, Gott spricht das Wort und es ist geschehen, wir sind von Neuem geboren. Und dann kommt die Freude in uns auf. Kommt die Freude in uns, dass wir erlöst sind, das Bewusstsein. Wenn ihr wisst, ein kleines Beispiel, jemand hat 1 Million Euro gewonnen und bevor er es ausgibt, geht er schon umher und berichtet jedem seine Freude, ich habe so und so viel gewonnen und so weiter, weltlich gesehen, aber Menschen machen das so und sie gehen umher und berichten es jedem und die Verwandten rufen sie an, ich habe so und so viel gewonnen und aber bei uns ist es eine andere Freude, wir wissen, dieser Mann weiß, dass er gewonnen hat. Und Christen müssen es noch viel mehr wissen. Denn wir wissen, dass unsere Augen uns täuschen können, unsere Ohren uns täuschen können. Es kann auch ein Zahlendreher gewesen sein und die ganze Million ist weg. Aber die Menschen jubeln schon, wenn ihnen die Nachricht gesagt wird. Aber wenn wir die Nachricht hören von dem Schöpfer, der noch nie geirrt hat, der noch nie gelogen hat, dann zweifeln wir. Ich hoffe nicht, Geschwister. Ich hoffe nicht. Weil er ist der Einzige, der kein Lügner ist. Dass damit allen Menschen der Mund gestopft werde und jeder Mensch vor ihm ein Lügner sei und er allein gerecht. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn jemand ein Dieb, ein Lügner und ein Ehebrecher ist, ein Dieb, ein Lügner und ein Ehebrecher, und er geht zu Gott, um ihn um Vergebung zu bitten, dass er ein Lügner war und ein Ehebrecher war, aber er bittet nicht darum, dass er ein Dieb war, um Vergebung. Aber er meint es sehr ernst mit dem Dieb, mit dem Lügner und mit dem Ehebrecher. Aber er bittet nur um diese zwei. Sind ihm diese Sünden vergeben, diese zwei? Er bittet aufrichtig Gott darum. Sind ihm diese Sünden vergeben? Was würdet ihr sagen?
Vergeben, ja, aber noch nicht befreit. Hm. Weil der Herr kann nicht die Tat, die er getan hat, kann er nicht wieder machen. Es ist geschehen. Hm. Er kann ihm aber Vergebung geben, aber er will mehr geben als Vergebung.
Ja, ja. Das Problem ist, der Gedanke ist schon, ja, geht schon in die richtige Richtung.
Das Sündenzustand Zustand ist, man hat ja nur die Taten gebeichtet, die zwei. Mhm.
Ja, ja, er hat eigentlich gesagt, ich vergib mir, dass ich ein Lügner war und vergib mir, dass ich ein Ehebrecher war. Aber er bittet nicht darum, dass er um Vergebung für den Dieb in sich. Ist ihm dann vergeben? Aber sind ihm die anderen zwei vergeben?
Er weiß, dass er bewusst gestohlen hat.
Ja. ist wichtig, es hilft uns dann sehr. Ja?
Ja. 10 minus 1 gleich 0. Also sobald so lange noch eine Sünde offen ist, nicht bekannt wurde, ist er am ganzen Gesetz schuldig.
Das ist der Vers, auf den ich hinaus wollte. Ja, Renate?
Nee,
ja, das ist der Vers, auf den ich hinaus wollte. Dass Gott einem nicht vergeben kann, er kann nicht vergeben sogar, solange wir etwas noch behalten. Denn wer ein Gesetz bricht, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Der hat alle 10 gebrochen. Und das ist das Problem, das Christus dargelegt hat vor den Menschen. Ganz klar, er ist gekommen und hat gesagt, Gott kann dir nicht vergeben. Denn du hast immer noch das alte Wesen. Und das kann er nicht vergeben. Noch einen Schritt weiter. Er kann nicht die Werke vergeben. Die Werke sind schon geschehen, wie Schwester Brigitte sagte. Die sind nicht wieder gut zu machen. Die sind bereits geschehen. Wie kann man etwas wieder gut machen, was zerbrochen ist? Wenn ich eine Vase zerbreche, ist die Vase kaputt. Ich kann sie zwar versuchen zu kleben, aber die wird nie wieder so sein, wie sie mal war. Und deswegen, die Taten kann Gott nicht vergeben. Er kann nur vergeben, wenn wir ihm den Dieb und den Ehebrecher und den Lügner und den Götzendiener und all das, was die Gebote beschreiben, abgeben. Also nicht die Taten müssen wir Gott abgeben, denn die kann er uns nicht vergeben. Er kann uns nur das vergeben, was wir sind, indem wir diese Dinge eben abgeben, dieses Wesen, das wir besitzen, dieses Wesen des Diebes, diesen Charakter des Ehebrechers. All das muss in seine Hände, damit er uns überhaupt mal vergeben kann. Also wer um Vergebung bittet und eine Sünde noch an sich hält und sagt, die ist doch nicht so klein, die ist doch nicht so groß, kann ihm Gott nicht vergeben.
Zum Beispiel, wenn ich spiele, liegt auf der Ecke spielen und mag Spiele bewegen. Und der Putzfrau sieht nur die Spiele bewegen. Sie macht schnell weg und diese Spinne geht rein irgendwo auf dem Loch und sitzt. Und der nächste Tag kommt wieder, warum ist es wieder Spinne? Ich muss wieder diese Spinne wegmachen. Und das war ewig und ewig. Und endlich, sie hat gesehen, diese Spinne, das muss diese Spinne wegmachen. Und dann war die ganze Ecke war sauber.
Das ist schön. Das ist sehr schön. Die Spinne ist unser Wesen, unser Charakter, unsere Natur. Und die Weben, die kommen ganz natürlich aus der Spinne heraus. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass wir das so gut verstanden haben auch. Lesen wir einmal Markus 1, Vers 14 und Vers 15. Markus 1, 14 und 15 ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich möchte euch sagen, Geschwister, dass Buße eine einmalige Sache ist. Man kann nicht zweimal Buße tun. Man kann nur einmal ein göttliches Leid tun für die vergangenen Sünden empfinden und für die vergangene Natur, die man besaß. Vor der Neugeburt. Das geschieht einmal im Leben, kein zweites Mal. Denn man kann sich, es ist unmöglich, wir werden den Vers noch lesen. Lesen wir Apostelgeschichte 2, Vers 38. Also Buße ist eine einmalige Sache, die einmal im Leben stattfindet. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Hier heißt es, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und das weist ganz klar darauf hin, dass es eine einmalige Sache ist im Leben. Das geschieht nur einmal. Denn nur einmal, in Epheser lesen wir, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und in allen. Es ist also eine Taufe nur. Die Taufe beschreibt die Neugeburt, den Tod. Es geschieht einmal, ein einziges Mal im Leben. Lesen wir einmal Hebräer 6, Verse 1 bis 6. Damit hatten wir angefangen. Und lesen wir das noch einmal. Hebräer 6, 1 bis 6. Hier heißt es, darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden. Das Vollkommene ist dann der Glaube, den wir üben. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauferlegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, das ist der Vers, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Und bis hierhin wollen wir lesen. Also wir verstehen, dass wenn jemand die kommende Welt, die himmlische Welt geschmeckt hat, die Gaben des Geistes Gottes bekommen hat, gespürt hat, das bedeutet, im Glauben erkannt hat, dass er Gottes Kind ist, und dann sich bewusst gegen Gott entscheidet und zurückgeht in die Welt, bewusst, hier sprechen wir nicht von einem kurzzeitigen Fall, wo wir Christus aus der Situation heraus und aus Versehen aus den Augen verlieren und die Situation reißt uns in eine Sünde und wir kommen sofort wieder zu Christus. Das ist hier nicht gemeint, sondern jemand hat, hier ist eine Person gemeint, die das Evangelium gesehen hat, sogar geschmeckt hat die Kräfte der zukünftigen Welt, von neuem geboren wurde, Gottes Kind war und der sich dennoch abwendet und zurückgeht in die Welt. Welche Kraft hat Gott da noch, diesen Menschen zurückzuholen? All seine Liebe hat ihm in sein Herz gegeben, denn die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen und durch die ihr ruft, aber lieber Vater. Und die gesamte Liebe hat Gott in sein Herz ausgegossen, als er von neuem geboren wurde. Und er fällt dennoch ab und kehrt sich gegen Gott und geht zurück in die Welt und entscheidet sich gegen Gott und gegen den Himmel. In dem Moment hat Gott gar keine Chance mehr, womit soll er ihn ziehen? Er hat keine andere Kraft mehr als die, die bereits mit der er ihn bereits gezogen hat zur Wiedergeburt. Wenn er das nicht will, dann hat Gott nichts mehr. Denn das ist das, was er hat, die Liebe, mit der er zieht. Merkt ihr, das ist es. Also Buße ist, sagten wir, eine Abkehr vom eigenen Ich und eine Hinkehr zu Christus. Lesen wir noch 2. Korinther und wir schließen dann auch bald ab. 2. Korinther 7, Verse 8 bis 10. 2. Korinther 7, 8 bis 10. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, freut es mich nicht. Und Geschwister, wenn ich euch traurig gemacht habe in den vergangenen Stunden, so reut es mich nicht, wenn es von Gott kam. Denn es heißt hier, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat. So freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Und ich hoffe, das hat es bei euch bewirkt. Dass ihr tief in euren Innersten, wenn ich euch manchmal auch provoziert habe durch das Wort Gottes, wie Jesus sagte, ärgert euch das? Er hat auch ab und zu zur rechten Zeit provoziert, damit die Menschen versuchen, schon aus Ärgernis nachzueifern. Und selbst die Juden, das ist der Plan, sein Vorsatz, dass die Juden aus Ärgernis, aus Zorn den Heiden nacheifern, ob sie das wohl ergreifen könnten. Und so, wenn ihr eine kleine Zeit lang betrübt wart, so reut es mich doch nicht. Vers 9, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, so dass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn Gott hat euch betrübt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen, die Betrübnis nach Gottes Willen, wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Also euer Traurigsein, eure Betrübnis bewirkt in uns eine Reue, die niemand zu bereuen hat. Und dann sagt er, die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Lesen wir noch Matthäus 3, Vers 11, um es zu beschleunigen. Matthäus 3, Vers 11 und damit schließen wir dann auch ab mit diesen Gedanken. Hier spricht Johannes und Johannes sagt, Johannes der Täufer, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Wer aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und lange Zeit habe ich diesen Vers nicht verstanden. Und selbst obwohl ich ihn annähernd verstanden hatte, versuchte ich ihn zu verdrängen in meinem Leben. Denn es war mir offensichtlich, was da steht. Aber ich hatte ihn geistlich nicht verstanden. Ich hatte schon mit dem Kopf begriffen, dass ich das nicht hatte, wovon es hier spricht. Denn ich wusste, ich bin getauft mit Wasser, aber ich hatte den Geist Gottes noch nicht. Was war geschehen? Ich war in meinen Sünden und ich weiß, dass Gott kein Knecht der Sünde ist oder Christus kein Knecht der Sünde ist. Ich war noch in meinen Sünden. Ich möchte euch sagen, so viele Christen sind haben die erste Taufe hinter sich, sind getauft mit Wasser, haben aber den Heiligen Geist nicht empfangen, weil sie immer noch in ihren Sünden sind. Aber Gott hat einen Plan mit uns. Er möchte uns nicht nur die Freude schenken, das Bewusstsein der Erlösung, das er uns erlöst hat, sondern nachdem das jemandem bewusst wurde, dann möchte er ihn jetzt weiterführen und auch heiligen. Das bedeutet ihm die Sünden auch vollkommen wegnehmen. Und ich war erfreut im ersten Moment, als ich erfahren habe, dass Gott in mir die Erlösung vollbracht hat. Aber dann bin ich stehen geblieben und dann merkte ich rutsche zurück. Nach Neudorf ging ich zurück, rückwärts. Und ich glitt zurück in die Sünde. Und ich habe danach gesündigt. Ich sage euch das nicht, damit ich auf Sünde hinweise, sondern damit ich euch helfe dadurch. Ich habe auch wieder kein Problem, das zu bekennen. Denn ich weiß, daraus kommt eine große Lehre für euch. Was war zu tun? Ich kannte die Wahrheit. Ich war darin. Der Geist war in mir. Ich war im Geist Gottes. Ich war von Neuem geboren. Keine Frage. So wie verliebt sein, sagten wir. Niemand braucht dir zu sagen, du bist verliebt. Du weißt es einfach. Und wenn 1000 Menschen dir sagen, du bist nicht verliebt, du weißt es besser. Denn du fühlst es in dir. Aber bei dem geht es nicht um Gefühle. Sondern Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist eine Gewissheit. Eine vollkommene Gewissheit, dass es so ist. Ein vollkommenes Vertrauen auf das Wort Gottes, dass das Wort Gottes genau das getan hat, was es gesagt hat. Und deswegen war ich mir 100% sicher und ich habe gejubelt und der Geist Gottes war in mir. Und ich habe die Gaben gespürt. Ich habe gespürt, wie die Sünde keine Macht mehr hatte über mich. Und jetzt wusste ich aber nicht, wie weiter. Und ich musste lernen, Geschwister, so wie im Glauben anfangt, so müsst ihr auch weiter jeden Schritt des christlichen Lebens gehen. Wie habt ihr angefangen? Das sagt der Apostel Paulus den Galatern. Er sagt, oh ihr unverständigen Galater, wie ein Vater spricht er zu seinen Kindern. Er sagt, wie habt ihr dann angefangen? Habt ihr Christus durch die Predigt aufgenommen oder durch eure Werke? Und das ist mit mir geschehen. Ich habe Christus durch den Glauben angenommen, wusste, dass ich nichts tun kann. Und auf einmal gleite ich zurück in die Werke. Und sehe, dass ich es nicht schaffe. Und mir war der Glaube weg. Und ich möchte euch sagen, die Werke sind die größten, das größte Problem, wodurch der Glaube stirbt. Werke. Werke sind vollkommen entgegen dem Glauben. Denn wer wirkt, wer arbeitet, dem wird sein Lohn aus Pflicht zugerechnet. Das bedeutet, wenn er wirkt, alles was wir produzieren können, ist Sünde. Der Sünde sollt ist der Tod, kommt der Lohn für uns. Der Lohn wird aus Pflicht zugerechnet. Welchen Lohn bekommen wir? Der Sünde sollt ist der Tod. Alles was wir aus unseren Werken produzieren können, ist Sünde. Also was ich hier sagen möchte, der mit Werken umgeht, dem wird sein Lohn aus Pflicht zuteil und sein Lohn ist natürlich der Sünde Sohn. Sünde Lohn ist der Tod. Der Sünde soll ist der Tod. Und deswegen spricht er für ihren Tod. Aber er sagt, derjenige, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das bedeutet, jeder von euch, der sich jetzt gottlos fühlt, gelobt sei der Herr, denn dann qualifiziert ihr für das ewige Leben. Denn er sagt, der Gottlose, der an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Darum sagt, gelobt sei der Herr, ich bin gottlos. Denn dann wird mein Glaube mir zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist das Herrliche dabei. Und ich durfte erkennen, wie gottlos ich war. Oh, und wie gottlos ich war. Aber dann habe ich diesen Vers gelesen und die Freude war unwahrscheinlich groß. Denn Gottes Wort steht schwarz auf weiß. Und es kann nicht lügen. Mirek?
Hier kann man noch einen Text dazu geben, über Wiedergeburt. Da steht in Kolosser 2. Kapitel, Vers 11 und 12. Zum Beispiel Mose, Abraham, Isaac und Jakob waren einmal, zweimal oder dreimal beschrieben. Nur einmal. Und hier ist einfach interessante 11. und 12. Text. Das ist verbunden mit Beschneidung. Das ist verbunden mit Wiedergeburt.
Kolosser, welches Vers meinst du? Ja.
Von 11 bis 12.
Ja, richtig. Vers 12 ist ganz besonders. Vielleicht schließen wir damit ab. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Es ist herrlich, dass es eine Schöpfung ist, wie wir heute in der Andacht hören konnten von Wegener. Der beschreibt genau das hier. Wir sind bereits begraben, Geschwister. Es ist bereits vollbracht. Und wir haben das ewige Leben in uns. Deswegen sollten wir untereinander Liebe haben. Und uns lieben, weil wir alle Gottes Kinder sind. Wir sitzen alle im selben Boot. Und diejenigen, die Zorn empfinden in ihren Herzen, das soll nicht so sein, Geschwister. Wir haben Geduld. Denn Gott hat Geduld mit uns. Deswegen lasst uns auch miteinander Geduld haben. Wenn auch das Wort Gottes durch schwache Kanäle kommt, die Fähigkeiten er benutzt, die ihm zur Verfügung stehen. Aber es ist dennoch der eine Geist, der wirkt in allen von uns. So möge uns der Herr segnen, dass wir das erkennen.